Ich muss mal schauen, wie viele jetzt auf dem DevHaus schon DevHaus Friday da waren vorgestern. Mindestens zwei sehe ich da. Naja, also das ist ein Vortrag, den habe ich vorgestern auf dem DevHaus Friday gehalten. Und ja, warum nicht einfach nochmal? Ich meine, ein paar Leute hatten gefragt und deswegen werde ich euch jetzt auch noch ein bisschen was über Load-Testing erzählen, beziehungsweise ja, auch so ein bisschen so eine Idee dahinter pitchen, die ich da noch. Die ich da habe bezüglich Load Testing. Also erstmal Load Testing, so was, ja, Load Testing. So dieser beliebte Spruch, so wir sind fertig mit Feature, wir sind Startup, haben ein geiles Produkt gebaut, so wir haben fertig. Hallo. Das ist natürlich öfters mal so die famous last words, bevor dann tatsächlich die Besucher vorbeikommen und ja, dann hoffentlich funktioniert es dann halt weiterhin. Und um das ein bisschen solider aufzustellen, kann man halt Lasttests machen. Und was ein Lasttest ist, das sagt zum Beispiel die Wikipedia, eine ganz nette Definition. Es ist ein Software-Test, bei dem man ein System unter eine definierte gerne auch extreme Last setzt und dann dabei das Verhalten des Systems beobachtet und untersucht. Und genau, das kann man kann dann im Prinzip Lasttests oder Loadtests so in verschiedene Kategorien einteilen, also verschiedene Zwecke, die man damit erfüllen kann. Das kann halt zum einen sein, dass man irgendwie eine Kapazitätsabschätzung oder eine Kapazitätsermittlung irgendwie machen möchte. Ich habe irgendwie meinen Software-Stack. Und will jetzt halt wissen, okay, ja, wie viele Benutzer schaffe ich denn unter meinen definierten Bedingungen mit meiner aktuellen Hardware, die ich zum Beispiel zur Verfügung habe. Das geht dann ziemlich nahtlos über, eigentlich auch in die Ressourcenplanung, wenn ich halt irgendwie weiß, okay, in meinem Businessplan steht, in 2 Monaten habe ich 10-mal so viel Traffic, wie viel mehr Ressourcen brauche ich also dann, um das handzuhaben. Der fast schon interessanteste und meist genutzte Punkt ist allerdings eher die Qualitätssicherung. Da will ich also irgendwie schauen, dass ich in einem Release-Test irgendwie feststelle, dass irgendwie nichts schlimmer geworden ist oder sogar vielleicht die Sachen sogar verbessert haben. Ich muss vielleicht irgendwelche SLAs erfüllen, die irgendwelche Antwortzeiten garantieren oder ich möchte vielleicht auch einen Stresstest machen, um zu sehen, wie verhält sich, also kippt mein System von jetzt auf gleich um oder wie gut geht es zum Beispiel mit Überlastszenarien um. Das würde ich halt alles unter Qualitätssicherung fassen. Und weiterer Punkt, den man machen kann, den ich auch schon gemacht habe, ist Lasttests gezielt einsetzen, um Performance-Tuning zu machen. Also wenn man halt einen relativ komplexen Stack hat, dann wird das schwierig, irgendwie einzelne Teile aus diesem Stack heraus irgendwie zu testen und darauf zu schließen, wie das System sich insgesamt verbessert hat, wenn man irgendwelche Konfigurationsverbesserungen, algorithmische Verbesserungen oder sowas gemacht hat. Und da kann man natürlich auch sowas wie einen Load-Test benutzen, um bestimmte Teile der Software zu untersuchen, ob die jetzt besser oder schlechter geworden sind. Also eigentlich als Entwicklungswerkzeug und nicht so sehr als Qualitätssicherungswerkzeug. Genau, und da kann man sich natürlich jetzt die Frage stellen, ja, und, ja, also ist irgendwie offensichtlich, wo ist das Problem? Das Problem ist halt vor allem, wie ich schon sagte, wir haben relativ komplexe Systeme mittlerweile, wir haben umfangreiche Stacks. Wenn man irgendwie so Web-Entwicklung irgendwie macht, dann haben wir ja von, wo fängt es an, irgendwelche Load Balancer, irgendwelche Proxies vielleicht noch, Caching-Server, Web-Server, Application-Server, Datenbank-Server und und. Das ist natürlich ein bisschen unübersichtlich und relativ viel. Und darüber hinaus, wenn man sich dann tatsächlich dann mit Load-Testing irgendwie beschäftigt, dann muss man irgendwie schauen, wie testet man das Ganze überhaupt? Also mit welchen Tools, also welche Tools gibt es halt überhaupt? Wie gehe ich da prinzipiell ran? Wie bewertet man, was man am Ende halt rausbekommen hat? Und das Ganze natürlich so allgemein eingeordnet, so diese anderen Fragen, die man hat, so ja, überleben wir tatsächlich halt auch größere Lastspitzen, also als Motivation, warum man überhaupt testet. Und wieder bezogen auf die Ressourcenplanung halt auch, ja, können wir wachsen? Das sind haufenweise Fragen, die man in der Regel hat und man braucht eine ganze Weile, um die anfangen, also um anfangen können, die zu bewerten. Das war kein, egal. Um das ein bisschen zu konkretisieren, habe ich so ein paar Anwendungsfälle mal so zusammengestellt. Zum einen habe ich zusammen mit, oder anders, der Jan von Railslauf hat mich gefragt, ob ich ein Auge auf Performance und werfen kann und Lasttests machen kann für das E-Voting von dem letzten Eurovision Song Contest. Genauer ging es da um die Anmeldung zum E-Voting. Das E-Voting selber hat jemand anderes gemacht. Das war, also die Anmeldung, also man konnte irgendwie sich so eine App runterladen und dann konnte man sich irgendwie da anmelden, musste man sich halt vorher anmelden, bevor man voten konnte. Und diese Anmeldung war irgendwie so ein sechsstufiger Prozess, den man da irgendwie durchlaufen musste. Und das galt es halt irgendwie zu testen. Und da ging es halt um verhältnismäßig wenig Requests, aber um relativ lange Sitzungen, weil die Leute halt irgendwie mit ihrem 3G da versuchen, da irgendwie sich durch die Steps durchzubewegen. Das dauerte halt pro Anmeldevorgang und ja, sie haben halt, der Auftraggeber hat halt damit gerechnet, dass es halt riesengroße Peaks gibt, wenn irgendwie die App announced wird, wenn irgendwie die Shows laufen. Und genau, da galt es halt einfach zu schauen, ja, das kommt ja hier. Also Zweck war vor allem von diesem Load-Testing für das ESC-E-Voting war vor allem so Release- und Stress-Testing. Also es wurden halt so ein paar Komponenten entwickelt, die wurden dann halt mal ordentlich unter Last gesetzt. Und natürlich auch die Kapazitätsabschätzung, denn irgendwie musste man halt schauen, mit welchen, also die gegebenen Anforderungen, die man hatte, wie viele Server brauche ich halt tatsächlich, um den Traffic abzuarbeiten. Mal so ein paar beispielhaft, so ein paar Findings, die wir da hatten. Also wir haben irgendwie 3 oder 4 Tests in der Richtung durchgeführt. Es gab natürlich, man findet immer so kleinere Performance-Probleme, irgendwelches ungünstiges Caching, irgendwelche Konfigurationsparameter noch falsch, man hat Hammel statt ERB benutzt, das ist halt langsamer deutlich und gerade bei solchen Sachen ist das halt doof. aber viel spannender war das Finden von einem Memory Leak, das war in einer Komponente, wo man dachte, die macht sowieso nichts, die ist völlig unproblematisch und das ist die einzige, die dann halt richtig umgekippt ist, nachdem man das halt mal dann getestet hat. Aber dann, ja, also alle Probleme wurden irgendwie beseitigt, das lief wohl gut durch, habe von keinem Problem gehört, von daher Erfolgsstory. Dann eine andere Sache, die ich so 1-2 Jahre gemacht habe, ist Ad-Server geload-testet. Also für AdCloud habe ich das gemacht, ich habe auch noch andere Komponenten getestet, Infrastrukturkomponenten, aber eigentlich ist der Ad-Server so das Wichtigste gewesen, was ich da so getestet habe. Da ist es genau andersrum, also da gab es halt sehr, sehr kurze Sessions, also es gab halt irgendwie kein Session-State, der irgendwie direkt im Ad-Server abgebildet ist, sondern da kommt halt ein Request rein, der wird beantwortet und danach ist eigentlich egal. Aber im Gegensatz zu dem ESC-E-Voting war halt, gibt es halt viel, viel mehr Traffic halt, der insgesamt halt abgearbeitet werden muss. Und genau, und im Gegensatz zu den sehr starken Lastspitzen, die man halt während irgendwelche Werbeaktionen in diesen ESC-Shows zu erwarten waren, gibt es halt da in dem Business halt eher so saisonalen Traffic über den Tag, also irgendwann morgens beim ersten Kaffee fangen die Leute an zu surfen und sich Seiten anzugucken, dann steigt entsprechend der Traffic ein bisschen, der bleibt dann auf einem Niveau und ab und zu gibt es dann mal so ein paar Spitzen und dann spät in der Nacht fällt das halt irgendwann wieder runter. Also mehr so eine solidere Basislast, die da anzutreffen ist. Da ging es aber vor allem auch seltener darum, ob das System stirbt, wenn man zu viel Last drauf gibt, sondern zusätzlich war es halt wichtig, dass die doch relativ hohen Anforderungen an die Latenzen halt eingehalten werden, weil man hat halt irgendwie nur so ein paar 100 Millisekunden, 200 Millisekunden Zeit, um die Requests zu verarbeiten, egal wie viel Last da drauf ist. Genau, das haben wir dann eine Zeit lang sehr regelmäßig gemacht. Also da ging es halt fast schon, also am Anfang, als, wir da, als ich das da eingeführt habe, haben wir wirklich ja, teilweise mehrmals die Woche solche Tests gemacht, um Releases zu testen, um Änderungen zu testen, wie sich das auf die Performance auswirkt. Da haben wir auch relativ lange Tests gemacht, also in der Regel so die ganze Nacht durch auf ein Staging-System geballert, Millionen von Requests, das war mal sehr lustig. Und der Zweck hier auch Release-Testing, also um zu schauen, dass man die Qualitätskriterien noch erfüllt. Und da habe ich das halt auch gezielt zum Performance-Tuning eingesetzt. Also spezielle Tests aufgesetzt, die sehr unrealistisch sind, die bestimmte Codepfade stärker triggern als andere, die man halt gerade optimiert oder ja, irgendwie versucht weiterzuentwickeln. Findings gab es halt hier in der Zeit halt auch zuhauf, irgendwelche Bottlenecks identifiziert, logischerweise, wenn man längere Zeit Systeme testet, findet man auch Memory Leaks eigentlich in der Regel, die sich dann irgendwie einschleichen, wenn man merkt, dass man, wenn man nach 4-5 Stunden lang auf ein System drauf geht, dass halt dann irgendwann bestimmte Komponenten halt da Probleme irgendwie entwickelt haben. Periodische Effekte haben wir auch ein paar identifiziert, sichtbar gemacht, dann noch ein bisschen Signalverarbeitung und so Statistik noch so drauf angewendet, um irgendwie so Grundfrequenzen in den Antwortzeiten, in der Antwortzeitveränderung zu identifizieren. Das war ganz lustig. Und woran man auch immer so denken muss, sind so Konfigurationsfehler, denn wenn man irgendwie vergisst, dass man zu einem HTTP-Backend Keep Alive irgendwie macht, dann sind halt bei ein paar tausend Requests pro Sekunde irgendwann ziemlich schnell hat das System irgendwann ein paar Probleme, neue File-Händler zu bekommen. Genau, und solche Sachen findet man halt mit so einem Load-Test halt auch relativ gut. Also ein paar weitere Ideen, die ich jetzt nicht so konkret in Projekten eingesetzt habe, aber man kann natürlich alle möglichen Teile von Infrastruktur auch mit einem Load-Testing versehen, also irgendwelche, was mir da direkt einfällt, sind irgendwelche Backend-APIs für Mobile-Anwendungen, wenn man irgendwie, also ich weiß nicht genau wie viel Prozent, aber es wird eine ganze Menge von Apps geben, die in irgendeiner Art und Weise Backends benutzen, auch eigene Backends benutzen. Sowas wie Content Delivery kann man natürlich auch wunderbar testen. Man kann Load Balancer testen, man kann aber auch so diesen neuen fancy NoSQL-Datenbanken testen. Also als Beispiel, wenn Sie ein HTTP-Interface haben, ist das natürlich sehr einfach. Bei AdCloud haben wir da React zum Beispiel getestet. Aber man kann natürlich auch solche Sachen wie Arango oder Couch oder sonst irgendwas natürlich wunderbar testen, weil sie halt HTTP sprechen. Arango habe ich noch nicht getestet, aber das müsste ich mal machen. Genau, und das klingt natürlich alles total cool, oder? Und dann kann man sich die Frage stellen, warum das nicht wirklich absolut jeder macht. Macht das jemand von den Anwesenden hier auf einer regelmäßigen Basis? Irgendwo, der Basch hat doch bestimmt im Jenkins irgendwo einen... Genau. Genau, und das ist halt so, das Problem ist halt in erster Linie, dass das naturgemäß eine relativ aufwendige Sache eigentlich ist. Ich muss halt vor allem, wenn ich jetzt irgendwie die Notwendigkeit jetzt irgendwie festgestellt habe, okay, ich will irgendwie meine Qualitätssicherung halt auf diese nicht funktionale Ebene erweitern, ich will irgendwie schauen, wie sich mein System unter Last halt verhält, dann habe ich natürlich erstmal das Problem, ich muss mich zwischen diesen 1000 Tools irgendwie entscheiden, die es da so gibt. Ich muss halt so eine Technologiewahl treffen, ich muss Vorbereitungen treffen, ich muss mir Testcases einfallen lassen, ich muss Testdaten unter Umständen generieren, ich muss vielleicht sogar eine Testumgebung provisionieren lassen. Ich muss, wenn ich einen größeren Test mache, ist die Setup-Phase auch nicht ganz zu vernachlässigen. Dann natürlich die Durchführung, die will gemonitort werden, also von verschiedenen Seiten gemonitort werden. Teardown ist halt auch kann auch etwas interessant sein, wenn man halt viele Server benutzt, zum Beispiel, um halt die Last zu generieren, dann muss man halt auch irgendwie Logdaten einsammeln und so weiter und so fort. Und ja, am Schluss muss man das auch irgendwie auswerten, sonst hat man natürlich nichts davon. Und ein Riesenproblem, vor allem wenn man halt regelmäßig testet, ist halt so die Vergleichbarkeit von den Ergebnissen. Also man kriegt ja nicht irgendwie eine Zahl raus und legt die dann so neben die anderen Testläufe und sagt, jo, das ist jetzt 20% cooler als vorher. Das ist natürlich nicht so ganz so einfach möglich, vor allem wenn man irgendwie 10 Stunden lang testet. Das ist dann halt mal die meiste Zeit gut, mal ein bisschen schlechter, mal ein bisschen besser. Also die dann wirklich so also allein schon auf einer qualitativen Ebene irgendwie vergleichbar zu machen, ist gar nicht so einfach. Genau, also das hat zum Beispiel bei AdCloud dazu geführt, bei diesem Ad-Server-Testing, dass man halt wirklich sich irgendwie ein paar Stunden Zeit irgendwie genommen hat, sich vergangene Testläufe angeschaut hat und halt so eine individuelle Bewertung und Einschätzung sozusagen formuliert hat, weil das halt einfach zu komplex war, das irgendwie visuell zum Beispiel auch zu vergleichen. Und die Lösung ist natürlich, die Lösung TM hätte ich eigentlich schreiben müssen, ist natürlich irgendwie sehr, sehr, sehr naheliegend. Ich muss halt irgendwie schauen, dass ich halt möglichst wenig Probleme habe, mich so mit dieser ganzen Technologiewahl zum Beispiel auseinanderzusetzen. Obvious. Ich muss die ganze Durchführung automatisieren. Also wenn ich halt irgendwie meinen Testcase zwar definiert habe, muss ich aber eigentlich alles danach, sollte halt irgendwie automatisch irgendwie durchführbar sein. Das ist natürlich auch so ein bisschen die Grundvoraussetzung dafür, dass das reproduzierbar wird, weil nur wenn ich halt wirklich so auf Klick den gleichen Test nochmal starten kann, nur dann habe ich überhaupt eine Chance, das gegen andere Testläufe zu vergleichen. Ja, und halt die Auswertung muss halt irgendwie verbessert werden, also wie ich vorhin schon sagte, irgendwelche zusätzlichen, über diese normalen beschreibenden Statistiken hinaus Analysen fahren zum Beispiel, das ist halt auch noch so ein Punkt. Und da habe ich mir halt ein bisschen mehr Gedanken zugemacht und schraube da halt an so einem kleinen Projekt, an dem ich ab nächsten Monat komplett arbeiten werde. Und deswegen plugge ich das jetzt, also so ein bisschen. Der Arbeitstitel momentan ist Stormforger. Da geht es darum halt, also so drei Kernziele, so mehr oder weniger. Ich möchte halt versuchen, Tester dabei zu helfen, einen Testcase zu formulieren und zu beschreiben, der halt auch bei komplexeren Abläufen oder anders, ich möchte die Komplexität reduzieren, Tests zu definieren. So. Und natürlich möchte ich die Automatisierung durchführen, genau, also die Durchführung automatisieren. Auch das Überwachen des ganzen Tests soll halt irgendwie vollautomatisch passieren und die Auswertung, da, klar, also das ist halt so einer der Kernpunkte, warum das halt keiner macht und warum das halt so aufwendig ist. Und das größte und auch wahrscheinlich eher langfristigere Ziel ist halt dafür zu sorgen, dass wenn man halt aus dem CI heraus, aus dem Jenkins zum Beispiel heraus, so einen Test halt anstößt, dass man halt dann auch die wöchentlichen Entwicklungen oder meinetwegen sogar die täglichen Entwicklungen nebeneinander legen kann und zu sehen kann, in welche Richtung sich mein Produkt oder mein Feature verändert. Und was ist Stormforger? Also Stormforger soll halt ein Lasttest als Service im Prinzip sein, das existiert auch schon als funktionierender Prototyp, ist ziemlich hässlich. Ich wurde trotzdem genötigt, Screenshots noch zu zeigen, doch sehr hässlich. Also auf der Konsole, auf einer Shell kann man das schon komplett benutzen. Es ist halt nur das Interface, also das GUI ist halt noch ein bisschen in den Anfangsstadien. Das Ganze basiert auf Zung, das ist so ein in Erlangen geschriebener verteilter Lasttester. Das kann sogar Multiprotokoll, aber ich beschränke mich da erstmal auf HTTP. Zung benutze ich auch schon eine ganze Weile. Es hat halt leider eine sehr längliche und verbose XML-Konfiguration, die irgendwie wenig Spaß macht. Ich habe auch noch so ein paar weitere Features mittlerweile schon gebaut, um halt Zung so ein bisschen benutzbarer zu machen für sowas. Ich benutze R, das ist so eine Sprache und Umgebung für Mathematiker, Statistiker, sowas in der Richtung, würde ich sagen. Macht halt Riesenspaß, damit zu arbeiten. Ist erstaunlich einfach irgendwie der Einstieg, zumindest wenn man ungefähr weiß, was man machen möchte. Lukas guckt komisch, aber ist wirklich so. Und Ruby Lukas ist auch super. Also mit Ruby klebe ich halt im Moment die ganzen Sachen eigentlich zusammen und mache halt so ein bisschen die Backoffice-Verwaltung von dem Ganzen. Und das Ganze ist WebScale. Was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, das funktioniert wunderbar, wenn man halt einen Request die Sekunde macht, aber genauso gut funktioniert das System mit Zehntausenden von Requests pro Sekunde. Genauso, wenn es darum geht, irgendwie Concurrent User oder langlebige Sessions irgendwie zu testen, das skaliert halt auch wunderbar. Das liegt vor allem an Zungen und an Erlang. Da sage ich halt einfach, okay, ich möchte halt 20 Lastgeneratoren mit EC2 starten oder sonst irgendwo oder 50 oder 100 und die, also die erzeugen halt entsprechend mehr oder weniger Last, wie ich es halt gerade brauche. Genau. So diese Features, also ganz wichtig, das war halt der erste Punkt, so Test Cases definieren, das mache ich natürlich mit einer Ruby DSL, die das halt so ein bisschen, ja, also halt mir ein bisschen mehr Expressivität bietet, als das in XML irgendwie möglich ist. Ich kann da auch Features definieren, die Zungen so direkt nicht kann, also das ist, habe ich gleich noch ein Beispiel dazu. Ich habe eine HTTP-API für die Testdurchführung, das ist auch das, was auch schon fertig ist, mehr oder weniger an diesen Prototypen, um halt eben solche Integrationen wie, ja, der Build ist durch, ich starte mal einen kleinen Test oder samstags morgens fängt halt irgendwie einen Test irgendwie getriggert an, der übers Wochenende irgendwie läuft und am Montag gibt es dann irgendwie Reports für die Entwickler oder sowas in der Richtung. Da also so eine API anzubieten, ist halt auf jeden Fall extrem wichtig. Großes Problem ist halt auch immer, wenn man größere oder längere Tests macht, ist halt das Monitoring des Systems. Also sowohl zu sehen, also hoffentlich hat man natürlich schon extensives Monitoring des eigenen Systems, möglichst auch sehr realtime-nah. Aber man will natürlich auch den Testablauf von außen mit monitoren eigentlich, um halt auch Korrelationen zu sehen zwischen, in dieser Phase des Tests mache ich halt mehr Requests, wie verhält sich das tatsächlich zeitgleich mit dem, was ich halt intern sehe, möchte ich halt irgendwie das in Vergleich ziehen. Da kann man sich an so einen Event-Stream dranhängen, der einem dann, wenn man möchte, auch irgendwie ziemlich Rohdaten-ähnliche Ergebnisse liefert, wenn man da auch eigene Auswertungen machen möchte. So ein weiterer Punkt ist, ich will halt alle möglichen statistischen Analysen machen. Ich habe, um diese periodischen Effekte zu finden, mit Autokorrelation zum Beispiel gearbeitet. Ich weiß nicht, ob das irgendjemandem was sagt. Das ist halt einfach, ich falte ein Signal mit sich. Also damit kann man Grundfrequenzen in Signalen sichtbar machen. Und das ist halt Grundfrequenzen in Signalen, da denkt man vielleicht irgendwie an Audio oder so, aber letzten Endes ist halt ein Cronjob, der alle 15 Minuten läuft und ein bisschen Systemressourcen braucht und der sich darüber aber in den Antwortzeiten zum Beispiel kenntlich macht, halt auch nichts anderes als eine Veränderung in meinen Antwortzeiten, in meinem Signal. Und das ist halt extrem praktisch, um die großen Probleme zum Beispiel zu identifizieren. Und da gibt es noch eine ganze Reihe anderer Sachen, die man irgendwie anwenden kann, die ich noch nicht so gefunden habe in Tools, die das halt machen. Und ich dachte, ja, also da ist sicherlich noch ein bisschen Raum für Verbesserung. Und ja, der ganz große, schwierige Punkt halt, so eine Vergleichbarkeit herstellen von Testabläufen, da habe ich noch keinen wirklichen Patentrezeptansatz irgendwie für gefunden. Also man könnte über so einen AppDex-Index arbeiten, wie New Relic das macht. Das ist mir aber in der Regel viel zu vereinfachend, weil da werden irgendwie zig Sachen auf eine Zahl irgendwie runtergedampft. Nichtsdestotrotz muss irgendwie Komplexität rausgenommen werden, wenn ich irgendwie so einen Testlauf habe, der halt sehr viele Eigenschaften irgendwie hat, wie lege ich das so nebeneinander? Das ist halt noch so eine der Herausforderungen. Ich weiß gar nicht, wie bin ich in der Zeit? Ah, das ist gut, danke. Genau, also diese Ruby DSL für die Tests zu beschreiben, ich hoffe, das kann man lesen, das ist so ein Working Example. Da kann ich halt irgendwie oben so, kann ich so Arrival Phases definieren, kann irgendwie sagen, die erste ist halt nur so eine Warm-up Phase, die dann speziell gekennzeichnet wird, um halt irgendwie Caches anzuwärmen und solche Dinge halt zu tun. Kann halt sagen, wie lange die laufen soll und wie viele User pro Sekunde gestartet werden sollen. Genau, und dann kann ich halt so Sessions definieren in so Blöcken, die haben irgendwie so eine Beschreibung und da sage ich halt zusätzlich, wie wahrscheinlich ist das für einen User, der gestartet wird, welche Session er durchläuft. So kann ich also verschiedene Use Cases durch meine API oder sonst irgendwas im Prinzip festlegen. Was ich gegenüber dem reinen Zungen schon hinzugefügt habe, ist halt so die Verwaltung von Testdaten. Also man hat halt irgendwie, also hier ist irgendwie so ein, oder anders, ich fange andersrum an, also ich kann jetzt halt so Get-Request machen hier oder so Post-Request machen, eine beliebige Header und alles setzen, wie ich möchte. Genau, und was man halt zum Beispiel ja braucht, wenn man so ein Login irgendwie abbilden möchte, ich brauche halt irgendwie Login und Passwort irgendwie oder E-Mail und Passwort zum Beispiel. Und da habe ich ein bisschen was gebaut, um Testdaten halt verwaltbar zu machen und halt auch in so einer DSL abbildbar zu machen, dass ich jetzt, hätte ich jetzt gerne einen neuen User und von dem User halt die E-Mail-Adresse und das Passwort oder ich brauche irgendwie so einen Token, den ich als String generiere und so weiter. Also das lässt sich da relativ einfach halt mit abbilden. Und das Beispiel, wenn man das so Pi mal Daumen übersetzt in Zungen, dann sind das so ein paar hundert Zeilen XML, so zum Vergleich. Und das, dadurch, dass es halt Ruby ist, könnte man das sogar theoretisch programmatisch irgendwie triggern. Also da gibt es halt auch eine API für, wenn man aus seinem, was weiß ich, Cucumber-Test oder sonst irgendwas, da theoretisch sogar irgendwie Requests irgendwie ableiten könnte, dann kann man die eigentlich auch damit da reinwerfen und das irgendwie auch irgendwie wiederverwenden. Noch so ein paar Bildchen, machen wir gleich. Also das ist irgendwie so ein bisschen Reporting, was ich jetzt, erzeuge ich halt mit R und plotte ich im Moment noch mit Gnuplot, so ein bisschen, das sind irgendwelche Perzentile in verschiedenen Auflösungen eingetragen von verschiedenen Sessions, von verschiedenen Sessionarten, die da durchlaufen werden. Das ist hier mal so eine Visualisierung von der durchgeführten Autokorrelation, wo man halt sieht, wenn da diese Peaks halt immer in gleichen Abständen sind, dann ist das halt eine Grundperiodizität, die ich in meinem Signal habe. Aber gut, ja, so ein bisschen, das meine ich halt mit hässlich, ne? Das ist irgendwie so Bootstrap und so ein bisschen Daten mal irgendwie angezeigt. Man kann irgendwie halt Testcases irgendwie anlegen, man hat hier so einen schönen Play- und Abort-Button, auch sehr wichtig. Und kann sich irgendwie Reports runterladen, genau, und Dinge tun, weiß nicht genau, ja doch, nee, das, genau. Ja, das war es eigentlich auch schon. Und genau, dadurch, dass ich halt das eine lange Zeit irgendwie so im stillen Kämmerlein entwickelt habe, so, und nur so ein paar Leute so das eigentlich wussten, bin ich angewiesen irgendwie auf Feedback, also irgendwie, warum das irgendwie eine dumme Idee oder eine gute Idee ist oder ob jemand Anwendungsfälle dafür hat, das irgendwie einsetzen wollen würde, dann ja, bitte Bescheid sagen. Gerne hier bei der LaunchRock-Seite mal sich registrieren. Und ja, ansonsten passt das auch schon. Klaus war zuerst, glaube ich.
Ich wollte fragen, was bei der Landing-Page
ist. Das wiederhole ich jetzt nicht. Das ist. Nichts passiert.
Kennst du Loader.io?
Ja, und Blitz.io und zig andere auch. Die, also die, wie ich sie mir bisher halt angeschaut habe, sind sie sehr, sehr einfach. Also im Prinzip, also das, was die meisten halt machen in dem Bereich, ist halt so ein Curl on Steroids, vielleicht noch so ein AB, so ein Apache-Bench, wenn man Glück hat. Man sagt irgendwie, mach mir mal so viele Requests und dann mach mal so. Es gibt zwar so eine Transaction-API, die man bei Blitz irgendwie definieren kann, aber das ist halt alles extrem einfach. Und ich hatte noch keinen Use Case, wo ich das benutzen hätte können, weil...
Dann wird es schon mehr.
Ja, genau. Also es soll halt schon umfangreicher sein. Also man soll halt schon wirklich komplexe Test-Cases irgendwie auch abbilden können und trotzdem halt aber die Möglichkeit haben, tausende Requester zu machen. Also Zungen zum Beispiel, da gibt es halt ein paar akademische Paper dazu, die haben zum Beispiel halt Webshops getestet mit einer Million Requests pro Sekunde auf ein Komplettsystem. Also das ist einfach, also das geht halt in alle Richtungen, also es geht halt extrem, das meine ich halt mit Webscale, ne? Es geht halt extrem, kannst halt extrem viel Last damit erzeugen, kannst aber halt auch, kannst es halt aber genauso gut benutzen, wenn du halt wenig Requests halt hast. Genau.
Was benutzt du, um zwischen Ruby und R zu reden? Oder brauchst du
das? Momentan, ja, ich habe da mal so, also genau, was brauche ich? Scheiße. Was benutze ich, um zwischen Ruby und R zu reden? Da gibt es ja zig, ich glaube, du hast das mal irgendwie mal präsentiert, da gibt es ja irgendwie so zig Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, welche ich gerade benutze. Aber im Endeffekt mache ich das so, dass ich Daten halt irgendwo hinlege und eigentlich R nur ausführe. Also ich habe halt so ein paar R-Skripts, die halt mehr oder weniger, also die halt kaum parametrisiert werden müssen, um ihre Arbeit zu tun. Aber das wird sicherlich noch schwierig werden, wenn da mal mehr Integration notwendig ist. Brauche ich aber gerade noch nicht. Das war's.